Schönen guten Tag, Montana Black.
Moin, moin. Tag, Ed.
Du bist ja, habe ich rausgefunden, auch I Love Graffiti Podcast-Hörer, ne?
Ja.
Das heißt, du hast ja welche angehört? Wahrscheinlich nicht alle, oder?
Mit Sammy hast du einen gemacht, den habe ich gehört. Ja. Mit Tesa hast du einen gemacht, den habe ich gehört. Mit Rage hattest du keinen, glaube ich, ne?
Rage noch nicht, ne?
Ich kann mir das schlecht merken. Auf jeden Fall habe ich mir einige angehört, ne?
Ja. Der Grund, warum wir den Podcast machen, ist ja, also wir sind über die Garage gestolpert, die du dir bemalen lassen hast. Mhm. Dazu kommt dein Name und natürlich haben wir aus unserer Community berechtigterweise die Frage bekommen, wer ist denn das?
Also erstmal, ja, ich bin Montana Black. ich habe mich damals so genannt, weil ich eigentlich nur einen YouTube-Kanal erstellt habe, um Graffiti-Videos zu kommentieren aus der Hamburger Szene. Deswegen hatte ich mich Montana Black 88 genannt damals und mache jetzt, ich mache Livestreaming auf Twitch relativ lange und erfolgreich, mache YouTube-Videos, habe zwei Kanäle, einen guten Instagram-Kanal, halt das, was man heutzutage so im Social-Media-Bereich hat, habe ich. Mhm. Und das mache ich hauptberuflich jetzt seit 6 Jahren ungefähr.
Ja.
Das bin ich so und der Bezug zu Graffiti ist, dass Graffiti eigentlich schon immer ein Bestandteil von meinem Leben war. So. Ich habe Graffiti immer schon gefühlt. Wie das jetzt angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass ich in der Grundschule immer schon, anstatt irgendwie auf die Tafel zu gucken, eher gezeichnet habe. Und ich glaube, dann hat ein großer Faktor war, dass mein Vater in Lüneburg gewohnt hat und immer noch wohnt. Und damals, als meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ich bin dann immer alle 2 Wochenenden mal unterschiedlich immer nach Lüneburg gefahren. Mhm. Und dort auf dem Weg war natürlich auf der Autobahn und das habe ich relativ schnell gemerkt und das hat mich geflasht. War gefühlt jedes Wochenende irgendwie ein neues Bild. Und zu der damaligen Zeit waren es dann halt Sprüher wie Omsk, ZK, CSF, Kino und. Die mich halt einfach mega geflasht haben, weil sie ein krasses Ding nach dem anderen da rausgehaut haben. Und so hat man sich Stück für Stück so ein bisschen in Graffiti hineinversetzt hat, das, also weiß ich, egal wo ich ein Bild gesehen habe, egal ob es von einem Toy war oder von einem Profi oder ob es nur ein paar Tags waren oder Scratching, das hat mich einfach, ich fand es geil, es war einfach eine Verschönerung für mich. Ne?
Also ich höre raus, du bist im Süden von Hamburg aufgewachsen, ist das so? Wenn du
In Hamburg bin ich nicht aufgewachsen, Vorort von Hamburg, Niedersachsen bin ich groß geworden, okay. Aber ja, Viertelstunde, 20 Minuten, bis man in Hamburg drin war dann, ne? So gefühlt.
Ja. Bist du mit Hip-Hop auch sozialisiert? Also war das jetzt nur Graffiti oder war das...
Auch Hip-Hop, ja.
Hip-Hop, ja.
Ich bin relativ vielseitig aufgewachsen, was Musik angeht. Meine Mutter war immer eher so die so ein bisschen Secure gehört hat. Smashing Pumpkins, Oma und Opa haben mir Beatles, Elvis und auch Beethoven und Mozart nahegebracht. Und mein Vater war halt eher so der Heavy-Metal-Typ, so Black Sabbath, Iron Maiden, aber halt auch Hip-Hop. Und mein Vater hat mich damals relativ zeitnah an Hip-Hop rangeführt. Und zwar mit, ja, keine Ahnung, Torch, Steeper Twins. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es sogar noch, Der Wolf. Kennst du noch Der Wolf?
Ja, habt was das heute davon. Ja, ja.
Ja, hattet ihr heute auch schon?
Ja, weil es ging um Historie von Rap in Deutschland.
Und Der Wolf, damals das Album, Oh Shit, Frau Schmidt, der Song da drauf, da waren schon heftige... Also mein Vater hat mir Hip-Hop sehr nahe gebracht. Und gerade auch so... Die Hamburger Szene hat er mir, allgemein Hip-Hop hat er mir sehr nahe gebracht. Ne, Torch, Blauer Samt hatte er damals als Album bei sich liegen gehabt, das weiß ich noch. Und so hat man dann nicht nur gleichzeitig irgendwie die Liebe zu Hip-Hop entdeckt, sondern aber natürlich auch zu Graffiti, aber auch zu Hip-Hop, also zu beiden durch Papa eigentlich, ne? Würde ich sagen, ja.
Also hast du dich als Teil der Szene damals gefühlt oder war das so, du hast das mitgenommen quasi, weil das Teil, da das Zeitgeist war damals wahrscheinlich, oder wie war das?
Ja, ein Teil der Szene, ich war dann auch relativ jung, also ich würde nicht sagen, dass ich ein Teil der Szene war, aber es war, man hat sich da so ein bisschen, ja, man wollte ein Teil der Szene sein, das war dann so die Zeit, wo gerade auch Eminem sehr erfolgreich war, Slim Shady LP und wie die ganzen Alben dann hießen, ich habe mir die Haare blond gefärbt, ja, man hat sich irgendwann schon als Hip-Hopper gefühlt, schon, ja. Man hat sich so gekleidet auch. Kennst ja die ganzen Sachen noch, Kalkani, Pelle Pelle, Echo und wie die ganzen Marken damals hießen.
Ja.
Und das habe ich schon, den Lifestyle habe ich schon gelebt. Und dann wurde ja auch immer die Szene stärker in Deutschland so. Ich weiß doch zum Beispiel, der Song von DJ Tomic, Ich lebe für Hip-Hop, der hat mich so geflasht. Alleine nur...
Echt?
Ja. Alleine, dass jeder Rapper, wenn er seinen Part hatte, in dem Musikvideo ein richtig geiles Tag als Name hatte, so, das hat mich hat mich schon geflasht. Und das Lied hat man dann auch mal gehört, wenn man da mal in den Anfangszeiten im Edding losgezogen ist, ne? Auf dem MP3-Player.
Hast du selber auch getaggt und gemalt?
Ja, ja.
Hast du direkt angefangen damit?
Ja, also ich weiß noch, mein allererstes Graffiti, mein allererstes Tag, weiß ich noch, wo das war. Ja. Zumindest mit der Dose war das. Und das war bei meinem Onkel in Winsenluhe. Mhm. Da war ich zu Besuch und die haben einen Hund, Scotty hieß der. Und mit dem bin ich spazieren gegangen. Und das war wirklich am Arsch der Heide, da war nichts. Mhm. Aber ein Stromkasten war da, so ein großer Stromkasten. Nicht so ein kleiner, sondern ein großer Stromkasten, so ein kleines, also ein Häuschen.
Ja.
Und ich bin an diesem Weg spazieren gegangen, abends um 10:30 oder so. Und da war wirklich weit und breit nichts. Und ich habe so den Nervkitzel geschoben, da jetzt ranzumalen. Obwohl, da hättest du in Ruhe eigentlich ein heftiges Piece mit Carrie malen können. Und das hätte niemand gesehen. Und das war mein erstes Tag mit der Dose, das weiß ich noch, ja. Mhm. Und danach hat das zum Leben dazugehört, bis heute eigentlich, ja.
Ja, das merkt man ja, wenn man die Garage sich jetzt anguckt und auch hier, Frost hat auch bei dir gemalt, ne?
Genau, richtig, ja.
Spielt das schon, also ich habe ja auch gesehen, beim letzten Mal, wo wir da waren, du hast auf dem Telefon noch Fotos von 90ern und so, das,
ja, ja.
Das ist noch präsent, ne?
Ja, ja, wird auch immer präsent bleiben. Ich, ja. Das ist wie eine Krankheit, aber halt im Positiven und die Krankheit geht nicht weg. Mhm. Ich werde immer krank danach sein.
Ja.
Das ist so.
Mal ganz kurz nochmal angesetzt, damals in den 90ern, ne? Ich kenne deine Story relativ oberflächlich. Ne? Ich weiß, ja. Du hast irgendwann ein Buch gemacht und was davor passiert ist und so weiter.
Ja.
Erklär mal, was mich mal wirklich interessiert ist, wenn man so Sachen hört wie Torch und so relativ früh, ne?
Ja.
Da werden ja auch Werte vermittelt. Mhm. Also sprich, ne? relativ brave.
Ja,
also,
ja, das stimmt, ja.
Ne? Ich weiß auch, was du dann später gehört hast, ne? Mhm. Da kommen wir ja vielleicht schon dazu. Wie passiert das dann, dass man dann da, du bist ja dann schon, das kann man ja sagen, abgerutscht, ne?
Ja. Ja, kann man schon so sagen. Also es gibt natürlich immer krassere Schicksalsschläge, ja. Oder Leute, die was Schlimmeres erlebt haben. Aber für die Verhältnisse bin ich dann schon relativ abgerutscht. Ja, mit Koks und allem drum und dran, Schlägereien und Mist machen, Einbrüche. Und das war Bestandteil da, ne?
Aber das hat mit Hip-Hop nichts zu tun gehabt. Das war eine geile, das war...
Weiß nicht, ob man das auf Hip-Hop schieben kann. Ja. Ich habe halt den asozialen Lifestyle gelebt und habe in der Zeit halt auch asoziale Musik gehört. Weiß nicht. Ob ich in der Zeit, wenn ich nur Torch gehört hätte, dieselbe Scheiße gemacht habe. Ich denke mal schon. Ich war drogenabhängig, ich brauchte Geld. Mir war scheißegal. Ich habe es einfach versucht zu organisieren. Das glaube ich, da hat die Musik, die ich da gehört habe, nicht unbedingt eine entscheidende Rolle gespielt oder eine Entscheidung, ob ich jetzt irgendwie irgendwo einbreche oder nicht. Würde ich nicht sagen, nein.
Ja. Aber der Entschluss, da rauszukommen, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, mhm. Den hast du selber gefasst oder hat dich da jemand hingeschubst?
Ja, ich habe ja mehrfach, also ich bin ja auch rückfällig geworden. Mhm. Das erste Mal, wenn du dich entscheidest oder wenn du auf Therapie gehst oder dich allgemein entscheidest, mit etwas aufzuhören, was dir geschadet hat, wie Koks oder Alkohol oder so, dann ist es eigentlich immer so, dass du dich dafür entscheiden musst. In den seltensten Fällen kann dich jemand dazu zwingen und sagen, du sollst damit aufhören und dann hörst du damit auch auf, dass du solltest das immer für dich machen und ich habe es für mich gemacht so. Mhm. Ja, und das erste Mal war ich halt obdachlos 3 Monate, habe bei einem Kollegen auf der Couch gepennt oder draußen. Und das Leben ging halt nicht mehr so weiter. Und dann habe ich mich dazu entschieden, damit aufzuhören. Das war meine Entscheidung, ja. Und keine andere Entscheidung.
Das ist eine Frage, die sich relativ viele, also ich mir selber auch stelle. Wie wird man obdachlos? Also das ist ja schon...
Da gibt's
keine, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich immer
das Gefühl... Gibt es keine Faustformel für. Ich glaube, viele...
Du hast doch Freunde und so, wo man unterkommen kann oder so wie...
Ja, aber nicht jeder, der sich Freund nennt, ist auch gleichzeitig wirklich dein Freund, wenn es darauf ankommt, dass du wirklich mal seine Hilfe brauchst und dann auch mal über eine Woche oder zwei bei ihm auf der Couch pennst. Mhm. Egal, ob er da gerade Bock drauf hat oder nicht.
Ja.
Da, ja, wie wird man obdachlos? Da gibt es keine Faustformel für, Digga. Weiß ich, es gibt so viele alte Leute, also... Du wärst ja nicht nur obdachlos, wenn du Drogen nimmst. Du kannst obdachlos werden, wenn du vielleicht mal eine Mahnung nicht bezahlst oder 2 oder 3, keinen Job hast. Es gibt viele Wege, obdachlos zu werden. Bei mir war's, ich habe bei meinen Großeltern gewohnt, Digga, und habe die beklaut, weil ich Koks brauchte und habe die Karte genommen, Bankkarte, und habe mir über, glaube ich, 5 Tage 2.500 gezogen. Ne?
Die haben dich schon rausgehauen?
Ja, die haben das rausgefunden und haben mich rausgeschmissen, logischerweise, ne? Klar.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass du unbedingt jemanden bei dir wohnen lassen möchtest, der auf Koks ist und dir dein Konto leergeräumt hat oder dir sich einen Teil von dem Geld von deinem Konto genommen hat.
Ja. Und du hast ja gesagt, du hast einen Entzug gemacht.
Entgiftung, genau.
Eine Entgiftung. Mhm. Die ging wie lange? Wie lange hast du das?
Eine Entgiftung geht maximal 3 Wochen, zumindest zu der Zeit, wo ich auf Entgiftung war. Maximal 3 Wochen und danach kannst du in Langzeittherapie gehen. Das wollte ich aber nicht, weil für mich war klar, ich brauche nur diesen Schritt, endlich nüchtern einschlafen, klaren Kopf bekommen, und ich war 2 Wochen auf Entgiftung.
Und dann hast du dich dann, wo du da rausgekommen bist, zurückgezogen in dein Zimmer bei deinen Großeltern wieder, oder?
Als ich von der Entgiftung gekommen bin, habe ich mich gefühlt 5 Tage in mein Zimmer zurückgezogen. Ich hatte zu der damaligen Zeit auch eine Freundin, habe mit der gechillt. Und glaube, nach 6 Tagen nach meiner Entgiftung habe ich angefangen zu saufen und bin Alkoholiker geworden erstmal.
Oh.
Habe eine klassische Suchtverlagerung hingelegt.
Okay, und dann wieder?
Dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu kiffen auch noch.
Ja.
Ja. Und dann war ich so 2-3 Jahre auf Alkohol und auf Kiffe voll kleben geblieben. Wobei... also wenn wir jetzt über Süchte reden, ist ja ganz klar, dass wenn wir jetzt über Kokainsucht, Alkoholsucht oder Gras reden, dass Gras das kleinere Übel von all dem gewesen ist.
Hm.
Alkohol war bei mir relativ stark und ja, das muss ich dann erstmal wieder klar, mit klarkommen für mich selber, ne? Und von wegkommen.
Und da bist du auch weggekommen mit dem Entzug dann wieder?
Nee, oder? Nee. Ich habe von Donnerstag auf Freitagnacht die absoluten Todeszahnschmerzen der Vergeltung gehabt. Bin am Freitag zum Zahnarzt gefahren. Der hat mir meinen Zahn zugekleistert. Am nächsten Tag, oder dann in der Nacht habe ich die, also dann, es ist nicht besser geworden, ich habe so die Zahnschmerzen in der Nacht gehabt, wollte mir selber die Blombe, die er mir da reingetan hat, rausreißen, weil da so ein Druck in dem Zahn war. Und bin ich am Samstagmorgen zum Notfallzahnarzt gefahren, habe ihm meine Situation erklärt. Er hat gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, entweder du nimmst Antibiotika, oder wir ziehen den Zahn. Ich hatte auf dem Fragebogen aber angekreuzt, dass ich Alkoholiker bin. Also muss ich ja vorher so einen Zettel ausfüllen.
Ja.
Und er hat gesagt, es bringt nichts, dir jetzt eine Betäubung zu geben, weil die nicht wirken wird, weil du Alkoholiker bist. Entweder du nimmst jetzt Antibiotika oder wir ziehen den entzündeten Nerv so ohne Betäubung, wovon ich dir dringend abrate. Und für mich war halt, ich will jetzt, dass die Schmerzen aufhören. Und die Lösung war, mir den Nerv ohne Betäubung zu ziehen. Und das waren Schmerzen... Also jeder war schon mal beim Zahnarzt und ja, hat vielleicht auch mal eine Wurzelbehandlung gehabt. Und sich einen entzündeten Nerv ziehen zu lassen ohne Betäubung ist... Also ich habe nie wieder in meinem Leben schlimmeren Schmerz gehabt. Und dann wollte ich aber gefühlt danach Mitleid von Papa, Mama, Freundin. Das tat so weh. Und alle haben zu mir gesagt, du bist selber schuld. Hör einfach auf zu saufen, dann hättest du das Problem nicht. Und dann habe ich von heute auf morgen sofort aufgehört zu saufen. Das war so, bei mir der Schalter umgelegt. Da habe ich einfach aufgehört zu saufen. Sofort.
Hat den entzündenden Nerv den Arsch gerettet quasi?
Im Grunde schon, ja. Da hat mal Zahnschmerz was Positives gehabt.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also, weil wir waren ja noch nicht fertig mit der Vorstellung. Vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die dich wirklich nicht kennen. Wenn ich jetzt sage, du bist einer von Deutschlands erfolgreichsten Streamern, ist das so?
Ja, du könntest auch sagen, dass ich der erfolgreichste Streamer bin.
Bist du der erfolgreichste sogar?
Ja. Ich weiß nicht, also genau. Wenn du dir jetzt mal überlegst, ich habe gestern Abend Call of Duty gezockt mit einer Freundin zusammen, da haben 60.000, 70.000 Leute zugeguckt. Das ist, also diese Zahlen, die ich mache auf Twitch jetzt, auf der Plattform Twitch, die sind schon, also da kommt eigentlich keiner mit dem Content, den ich mache, hinterher. Das sind aber auch irgendwie am Ende des Tages alles nur Zahlen. Mhm. Ich habe das immer aus dem Herzen gemacht und mache es immer noch aus dem Herzen. Klar, ich verdiene damit einen Haufen Asche,
aber
das ist immer noch meine Leidenschaft, ich liebe es zu zocken und am Ende ist es natürlich cool, der größte Streamer Deutschlands zu sein und irgendwie top, ich weiß gar nicht, Top 5 oder Top 10 Europa als Deutscher, der nur Deutsch spricht in seinem Stream. Aber am Ende sind es so Zahlen. Mir ist egal, ob 10.000, 20.000 oder 30.000 Leute oder 70.000 zugucken. Ich unterhalte die Leute, die da sind.
Und da jetzt nochmal zurückgespult zu dem entzündeten Nerv, der dann und du dann quasi entschieden hast, nichts mehr zu trinken und so weiter. War das auch der Start für das, was du jetzt machst?
Jein. Ich habe dann immer noch weiter gekifft.
Ja.
Also ich habe aufgehört zu saufen und ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich mich dazu entschieden, auch aufzuhören zu kiffen.
Mhm.
Ganz schnelle Anekdote dazu. Jeder kennt es. Eigentlich ist man, also natürlich ist man auch süchtig nach dem Gras, aber eigentlich macht man sich doch zu der Bitch, weil man immer seinem scheiß Dealer hinterherläuft und fragt, wo geht Ott, wo geht Ott.
Ja.
Und dann hast du mal Tage, wo wenig Ott geht und dann musst du da immer hinterherlaufen. Und wo geht ein Zehner, wo geht hier ein Zwanni? Und das hat mich immer abgefuckt, auch in der Zeit. Und ein Tag, da ging kein Gras. Ein Kollege meinte, er hätte noch einen Zwanni. Ich habe gesagt, pack den mal für mich zur Seite. Ganzen Tag zu Hause gechillt, nichts mehr dabei gedacht. Meine Freundin, damalige Freundin, war den ganzen Tag arbeiten. Wir wollten abends nur chillen, kochen, Fernsehen. Sie hat mich dahin gefahren. Ich rufe meinen Kollegen an, sagt, Digi, ich wollte kurz den Zwanni abholen. Und sagt, oh, habe ich vergessen, habe ich schon verkauft. Und dann saß ich da auf einmal, nirgendwo ging Gras. Ich hatte nur noch einen Fünfer zu Hause. Und dieser Kopf fickt dann, wieder 2 Stunden rum zu telefonieren und wieder nicht chillen zu können. Das war einfach... bei mir so ein Schlüsselmoment in der Phase, wo ich gesagt habe, nein, scheiß drauf, fahr jetzt zu mir nach Hause. Ich habe noch einen Fünfer, damit komme ich klar. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe meine Bon genommen, mein Zubehör, habe alles ins Wasser geschmissen. Also so eine Brücke bin ich gefahren, habe die Bon zerdeppert, alles reingeschmissen.
Ja.
Und dann habe ich aufgehört,
das zweite Mal. Nie wieder rückfällig geworden?
Nein.
Hm. Aber du hast dann angefangen zu zocken?
Ich habe in der Zeit schon gezockt, aber dann habe ich Zocken für mich nochmal auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Dann gab es gewisse Tools in den Spielen, wo dann die Möglichkeit bestand, dass du direkt aus dem Spiel auf YouTube Videos hochlädst. So 2-Minuten-Videos, so Highlight-Videos.
Hat man das gemacht? Hat man das gemacht, weil man wusste, die Leute wollen das hören?
Nee, ich hab das gemacht, Digga, weil ich Kollegen Sachen zeigen wollte.
Ah.
Ich habe irgendwas Cooles erspielt oder sowas. Und dann wollte ich das meinem Kollegen zeigen. So, hab ihm gesagt, guck mal hier bei YouTube, hier, das ist hier mein Kanal, guck mal da, das Video, haben wir uns zusammen angeguckt. Er sagt, oh cool. Und am nächsten Tag sage ich zu ihm, Digga, hast du dem Video eigentlich irgendwie einen Kommentar und einen Daumen nach oben, weil irgendwie habe ich 2 Views mehr, 1 Kommentar mehr. Und das hat mich dann irgendwie ein bisschen angefixt, so auf einmal. Hm. Du kannst es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, auf einmal bei YouTube noch mehr Kommentare, hier noch ein Like mehr und dann denkt man sich, wer ist das eigentlich so? Ja. Wer guckt da eigentlich meinen Scheiß? Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt ja noch bei Weitem nicht so heftig, wie es jetzt auf YouTube und auf den ganzen Social-Media-Plattformen ist, ne?
Ich will auch nur darauf hinaus, weil Social Media ja auch in unserem Bereich, in unserer Community ein relativ großes Thema ist, ne? Und auch immer wieder Leute fragen, wie kriege ich denn jetzt eine große Followerschaft und so weiter, ne? Und das immer
Standardfragen,
viele, ja. Ne? Das ist immer die Standardfrage und die Standardantwort ist eigentlich auch immer, sei einfach der du bist.
Gibt's keine Faust
vor. Du kannst nur reinwachsen, oder? Das war ja bei dir am Ende auch so.
Ja, man kann die heutige Zeit natürlich nicht mit der jetzigen Zeit vergleichen, weil in der jetzigen Zeit ist eine absolute Reizüberflutung an Instagram-Accounts, YouTube-Accounts und. Hättest du dir vor 5-6 Jahren einen Instagram-Account gemacht mit Graffiti, wäre der explodiert, weil zu der Zeit gab es vielleicht 5 Accounts mit Graffiti.
Ja.
Jetzt hat jeder Sprüher einen Instagram-Account, egal ob illegal oder legal. Früher wollten alle keinen Instagram-Account machen oder Social-Media-Bereich rein, weil sie gedacht haben, sie werden gebastelt dadurch. Jetzt hat jeder, Digga, die größten Sprüher, die illegalsten Aktionen reißen, haben Instagram-Accounts so. Mhm. Wie viele Instagram-Accounts gibt es mit Graffiti, Digga? Hunderttausende.
Ja, aber es sieht halt alles sehr programmiert aus mittlerweile, ne? Also das, was man jetzt bei dir sieht, sieht relativ organisch aus.
Ja.
Das, was man bei vielen anderen YouTubern sieht, um mal bei den Leuten zu bleiben, die das jetzt auch machen, sowas wie du machst, in die Richtung, sieht das mal relativ oft sehr künstlich aus. Ne?
Ja.
Man kann ja, ne, Authentizität spielt eine große Rolle.
Ja, und die ist halt, denke ich mal, bei mir gegeben. Ne?
Ja. Du hast dann irgendwann ein Buch geschrieben. Mhm. Wie kam das zu dem Buch? Hatte das jemand empfohlen? Hast du gesagt, ich will das einfach mal runterschreiben?
Nö, das habe ich schon vor 4 Jahren oder so gesagt. Dass ich eigentlich, also ich wollte schon immer gerne das, was ich durchgelebt habe, für mich verarbeiten. Und da habe ich ein Mittel gefunden, und zwar meine YouTube-Videos. Mhm. Der nächste Schritt wäre gewesen, das musikalisch zu verarbeiten. Weil mit Musik, mit einem geilen Beat, mit einem guten Text und einer guten Stimme kannst du natürlich nochmal Sachen, die dir passiert sind, gut verarbeiten und auch mit Leuten teilen.
Ja.
Da ich mich aber nicht in diese Rapper-Szene reinbegeben habe bis jetzt, weil ich einfach noch nie damit zu tun hatte und auch natürlich ein bisschen Angst davor habe, zu scheitern, so, war halt der logische Schritt dann, okay, dann schreibe ich halt ein Buch. So, ich hätte auch ein Gedicht schreiben können, sowas. Ja. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich habe Bock, noch mal ein Buch zu schreiben und auch ein paar Sachen zu erzählen in meinem Buch, die ich halt so auf YouTube nicht erzählt habe, weil sie halt irgendwie da vielleicht für nicht geeignet waren von Einbrüchen und so, wollte ich halt nicht unbedingt groß in meinen YouTube-Videos erzählen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben und das war dann ein sehr großer Erfolg.
Das ist quasi die Story, über die wir gerade gesprochen haben, dann natürlich detailliert.
Viel detaillierter, ja.
Ja, genau.
Ja, ich habe einen Ghostwriter gehabt, der ist dann über Monate zu mir gekommen. Mhm. Ich habe ihm alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Er hat es aufgeschrieben und daraus ist ein sehr, sehr gutes Buch geworden, wie ich finde, was Spiegel-Bestseller geworden ist. Ich weiß gar nicht die Zahlen, aber es müssten mittlerweile 130.000 verkaufte Einheiten sein.
Mhm.
Das ist natürlich ordentlich, ne?
Ja.
Für ein Buch.
Dein Musikgeschmack auch heute noch ist ja eher in Berlin verwurzelt, oder?
Was Deutschrap jetzt angeht?
Deutschrap, also du hast ja wahrscheinlich noch mehr Musik, aber ja, Deutschrap ist schon...
Also Musik, gerade Deutschrap, ist natürlich breit gefächert, aber jetzt so den Neuzeit-Rap kann ich mir zum Beispiel fast gar nicht geben. So.
Meinst du Trap jetzt, oder?
Ja, nee, ich kann mich einfach nicht mit der Musik, die jetzt angesagt ist, identifizieren, weil ich sie halt einfach für mich als ungenießbar in den meisten Fällen empfinde. Mhm. Und ich bin halt eher so ein bisschen oldschool angehaucht und ja, also... Wenn ich jetzt Deutschrap höre, dann ist es halt meistens eher der Oldschool-Shit. Viel Berlin Crime-Kram, Kaiserschnitt,
Orgi. Hat man es gerade von, ne?
Ja. Wie bitte?
Kaiserschnitt haben wir gerade drüber gesprochen.
Kaiserschnitt haben wir schon
drüber gesprochen. Was ist dein neuer Ego?
Kaiserschnitt nennt sich jetzt, glaube ich, Ming.
Ja.
Keine Ahnung, warum er sich umbenannt hat. Er hat 2 Tracks auf Spotify unter den Namen rausgehauen. Und Kaiserschnitt, für mich einer der besten Rapper, die es gibt in Deutschland. Weil er so vielseitig von der Stimme ist. Der kann Horror-Rap machen, der kann Deepen-Rap machen, der kann Ich-Fick-Deine-Mutter-Rap machen, der kann alles machen. Und ich mag Kaiserschnitt sehr, sehr gerne. Aber allgemein die Berliner Untergrundszene von damals und auch jetzt noch mag ich sehr gerne. Ja. Und haben halt einen heftig geprägt, Digga.
Geht ja auch Graffiti mit BC und Burning Wine, ja, geht ja alles mit einher. Ne,
dann? Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen. Yeah. Digga, das haben wir damals gepumpt wie sonst was. Das war verrückt.
Ja.
Das war verrückt.
Also du, mit wir meinst du denn, sind das die Kumpels, die du heute noch hast?
Ja, ja. Ja, mein Kollege Gixen, also René, das läuft so ab, wir hören Porno-Mafia im Auto und dann wissen wir nicht hin, wo mit unseren Gefühlen und dann verprügeln wir uns gegenseitig die Oberarme und Beine, wie in alten Zeiten, ja. Weil wir einfach nicht, ja, das ist einfach, keine Ahnung, das ist, die Musik begleitet uns immer noch und das wird auch so bleiben, denke ich mal, ne?
Hört sich auf jeden Fall so an, also wenn man dich so, ich habe dich jetzt so 2-3 Mal kennengelernt, wenn man das so sieht, bist relativ auf dem Boden geblieben dafür, dass du dann schon auch eine Person im öffentlichen Leben bist, ne? Also kann man, so nennt sich das ja heutzutage, der Person.
Ja.
Aber was sich am meisten in deinem Leben geändert hat mit dem, was jetzt passiert ist, so in den letzten 15 Jahren?
Natürlich, man verändert sich und man wird ein anderer Mensch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, überall erkannt wird, wenn man sehr, sehr viel Geld verdient. Das ist klar, dass man sich da verändert. Die Frage ist, wie du dich veränderst. Ob du dich halt ins trotzdem Gute dadurch veränderst oder ins Negative. Und mit Sicherheit gibt es auch Eigenschaften an mir, die vielleicht nicht so cool sind. Ich glaube, die hat jeder Mensch. Egal, ob er in der Öffentlichkeit steht, viel Geld verdient oder ob er nicht in der Öffentlichkeit steht und Hartz IV bekommt. Jeder hat Eigenschaften, die scheiße sind. Und aber ich bin eigentlich happy, so wie ich bin, Digga. Und ich bin nicht verstellt. Ich bin so, wie ich bin. Und ja, das wird dir auch jeder, der mich kennt, über einen längeren Zeitraum sagen, dass ich genauso bin wie vor 5 oder 10 Jahren.
Aber man passt wahrscheinlich mehr auf, was man sagt, oder? Ist es so? Ich habe da irgendwie wieder was mitbekommen, dass da wieder irgendwie eine Presse dir auf die Pelle gerückt hat, weil du dies und das gesagt hast.
Also Presse ist ja sowieso, also Presse ist, wenn ich in Hundescheißhaufen trete und unter den Schuh gucke, das ist Presse für mich.
Ja.
Presse ist Schmutz. Es gibt ganz wenig Presse, die wirklich seriös und gut berichtet. Und ob da irgendein Schmutzblatt über mich berichtet oder nicht, juckt mich überhaupt nicht.
Mhm.
Ja? Das sind alles, darf man hier beleidigen in dem Podcast?
Natürlich.
Das sind alles kleine Hurensöhne.
gerade das, was da eben auch mit Sido passiert ist und so, ne?
Ja, Digga, also das kannst du ja nicht ausdenken, ne?
Ja, das ist ja eigentlich unglaublich.
War ja bei mir auch, die standen ja auch bei mir vor der Haustür, haben mir gesagt, oh, okay, du willst nicht reden, dann fahren wir rüber zu deiner Oma.
Ja.
Ich gesagt, wenn jetzt rüber zu meiner Oma fahre, hau ich euch in die Fresse, ist mir egal, ob ich bezahle.
Ja. Man merkt auch, dass du dir das nicht gefallen lässt. Ne? Wir haben jetzt mit Jan Böhmermann die Nummer wieder mitbekommen. Ne? Also da holst du dann noch aus und sagst, ey, ganz ehrlich, so, es geht zu weit.
Du, ich glaube, Böhmermann hat sich selber ins Knie geschossen, ganz einfach. Der hat gedacht, ich bin irgendein Dulli, mit dem er ficken kann. Und der hat relativ schnell gemerkt, würde ich mal behaupten, dass die Community, die ich hinter mir habe, mit denen sollte man sich nicht unbedingt anlegen, beziehungsweise Behauptungen aufstellen, die auch gar nicht stimmen. Und es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber auch die Situation hat mir einfach nochmal gezeigt, wie mächtig ich und meine Community eigentlich sind. Wir reden ja nicht über 10.000 Leute, die mir folgen, sondern wir reden über Millionen Leute.
Ja.
Und wenn du mir ans Bein pisst, zu Unrecht, und meine Community auch noch beleidigst, dann sind die da auch nicht drüber erfreut. Und ich habe kein böses Blut mit dem, aber der hat Scheiße gelabert und hat die Quittung dafür bekommen. Gut,
ja.
Ist halt so, ne?
Ihr habt doch telefoniert dann, Olli?
Ich habe mit Olli dann telefoniert.
Das Ding ist geklärt, ne?
Mit Olli ist geklärt, mit Jan Böhmermann, ich scheiß auf ihn, ganz einfach. Der Typ ist mir egal, soll er sein Ding machen, aber wenn er mir versucht, ans Bein zu pissen, scheiße ich ihn an.
Hm. Also war auf jeden Fall eine starke Reaktion von deiner Community. Ich glaube, die haben ja dann, um es mal kurz zu erklären, die meisten, die Situation wissen es vielleicht gar nicht. Es gab eine Beschuldigung, du hast gesagt, das stimmt nicht. Und
naja,
dann,
um die Situation grob zu erklären, Jan Böhmermann hat mäßig im Internet da behauptet, dass meine Community-Nachwuchsgeneration der rechten Szene ist. So, und Digga, das ist so eine Aussage, kannst du halt einfach nicht mal bringen, ne? Egal, ob du gerade irgendwie einen Podcast aufnimmst, nebenbei eine Runde Mario Kart zockst, was er ja dann noch gesagt hat, so eine Aussage kannst du halt einfach nicht bringen. Ja. Ich bin selbst halb Türke, habe türkische Vorfahren und klar, ich habe auch mal Sachen gesagt in der Vergangenheit, die andere Leute vielleicht als rassistisch aufnehmen, irgendwie, ich zitiere jetzt Schlitzauge zu irgendeinem Fortnite-Skin, whatever. So, aber das sind alle Digga, das ist halt einfach Schmutz gewesen, was er gesagt hat und er hat dafür die Quittung bekommen. Ja. Ganz einfach, weiß nicht. Ich hätte ihn auch einfach stumpf beleidigen können, aber hatte ich gar keine Lust zu. Ich wusste, ich bin im Recht bin sachlich darauf eingegangen. So.
Mhm. Hast du eigentlich, mal kurz hier mal zu wechseln, hast du Getting Up gezockt? Hier von Mark Ecker?
Bruder, ich habe das nicht gezockt.
Ja?
Ich habe das gegessen.
Okay.
Einer der besten Spiele, die ich jemals gezockt habe.
Echt? So krass, ja? Okay.
Damals auf dem Gamecube.
Ja.
Und ich habe lustigerweise, dass du es ansprichst. Hast du dich darauf vorbereitet? Wusstest du das oder war es jetzt wirklich eine Freestyle-Frage?
Ich wusste es wirklich nicht. Ich weiß, dass es dieses Spiel gab und wir haben es hart promotet bei uns auf der Seite und so. Und wir haben da auch einen Deal gehabt, haben Spiele bekommen und so. Ne? Und du bist ein Zocker, ist ja natürlich der Logo, dass
ich dir die Frage stelle. Totgesuchtet.
Krass.
Ich habe gerade vor so 2 Monaten für mich wieder den Intro-Beat entdeckt.
Ja.
Und Afrop als Synchronstimme, uff. Ja, aber das war geil, Digga. Das hat man damals gefeiert. Afrop damals auch, oder immer noch ein sehr stabiler Rapper mit ASD, mit Sammy zusammen seine Solo-Dinger, mit Ferris die Tracks damals und so. Und ich fand das cool.
Lass mal kurz erklären für die neueren Semester, weil das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was ist das genau für ein Spiel?
Mark Echo Getting Up. Mark Echo kennt ihr, die Klamottenmarke. Und es war im Grunde, also es war das Spiel, was ihr alle zocken solltet. Ein Graffiti-Spiel, wo es darum geht, so viel wie möglich Graffiti zu malen, Leute zu crossen, die in eurer Hood gesprüht haben, irgendwelchen S-Bahn-Wachen in die Fresse zu hauen. Und es ging darum, deine Hood so mit so viel Graffiti wie möglich dich zu kleistern. Und das war, also das war ein 1-Plus-Spiel.
Wen hast du genommen?
Ich weiß es, ich glaube, ich habe, du meinst den Graffiti-Namen?
Ja,
ich habe Train genommen.
Gibt es da ein Video davon?
Nein, das ist ja vor der Zeit. Oh. Das waren noch meine Anfangszeiten, Kifferzeiten.
Kann man das nachholen, oder?
Ja, du könntest theoretisch gehen, sowas auch streamen, ja. Ich glaube, das Spiel gibt es sogar bei Steam für PC.
Genau, gibt's.
Gibt es da? Aber die Frage ist halt, Digga, ich habe vor einiger Zeit mal wieder auf dem N64 James Bond GoldenEye gezockt.
Ja.
Kindheitsspiel, so, das hat man totgesagt. Ich hab einen Anfall bekommen. Mit dem N64-Controller, das hat sich alles verkehrt angefühlt. Das hat sich nicht so angefühlt wie damals. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt Getting Up wieder anfange zu zocken im Stream, dass meine schönen Erinnerungen weg sind so, und auf einmal irgendwas nervt.
Gibt's eigentlich was Vergleichbares? Kam da noch mal was nach? Nee, ne?
Nein.
In dem Bereich?
Ich glaube, Mark Echo's Getting Up war das einzige Graffiti-Spiel, was es jemals gab.
Echt verrückt, ne?
Lustig, dass du es angesprochen hast, weil ich gerade vor 2 Monaten oder so mit meinem Livestream darüber gequatscht habe und die Beats auch um mir angehört habe und dann Afrop mir die Synchronstimme nochmal gegeben habt. Das habe ich, also es war schon, ich glaube, viele, die jetzt das auch hören, werden das auch fühlen, die das damals gezockt haben. Das war ein gutes Spiel, Digga, ein sehr gutes Spiel.
Um nochmal ganz kurz zurückzukommen, um das Motiv in deiner Garage, ne?
Ja.
Hast du das ausgesucht?
Nein.
Das haben die Jungs dann quasi vorgeschlagen, ja?
Ja, ich habe mich connected mit Omsk und als kleine Erklärung, er hat es ja schon am Anfang erzählt, so jemand wie Omsk, Kino, Zombie, CSF, das waren halt die mich in meiner Kindheit eigentlich am meisten graffiti-technisch geprägt haben. Klar, Hamburger Szene sowieso auch, aber das habe ich halt immer mit Autobahnfahrt zu Papa verbunden und so. Und dem hatte ich einfach geschrieben und da haben wir uns connected und normal macht er keine Aufträge, fand die Idee von der Garage eigentlich ganz cool und dann hat man sich relativ zeitnah getroffen und das hat alles gut geklappt. Und am Ende, egal ob es Handwerker sind, Gärtner oder Graffiti-Künstler, ich will ihnen so wenig wie möglich Vorgaben geben, weil es sind Künstler und die wissen am besten, was sie mit ihrer Kunst machen. Und dann hatten die Idee, dass sie eine alte deutsche Bahn in meine Garage malen und darauf dann Panels malen.
Ja.
Und dann,
Hast du es gefühlt, wo sie es dir erzählt haben?
Na klar, Digga. Viele kennen ja nur noch die S-Bahn, aber ich kenne halt auch noch die alten deutschen Bahnen mit den Graffitis drauf. Und ich glaube, fast jeder Graffiti-Sprüher sagt ja, die S-Bahn okay, aber die alten deutschen Bahnen waren viel, viel besser irgendwie.
Ja.
War wahrscheinlich auch einfach noch eine andere Zeit. Und so ist das dann gekommen. Dann hat er mir gesagt, dass Kino da auch am Start ist. Und Kino fand ich auch immer graffiti-technisch sehr, sehr stabil. War immer eher ein bisschen schlichter als Omsk, aber war trotzdem, also mochte ich sehr gerne. Und ja, man hat er mir dann noch so nebenbei gesagt, hast du was dagegen, wenn Moses auch noch ein Bild malt? Und
na gut, das war auch die, ne, ist Moses damals schon gefahren? Und
ja, das war so, aber damals hat er, glaube ich, Jesus gemalt noch.
Auch, ja, stimmt. Ja,
er hatte damals mehr Jesus gemalt, dann irgendwann mehr Moses, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
aber natürlich. Und ich glaube, Moses, da brauche ich nichts zu sagen. Also,
hast du das verfolgt, wie das bis heute, was mit ihm passiert ist?
Ja. Das ist, also ich weiß nicht, ich würde ihn auf jeden Fall Top 3 bekannteste Sprüher Europas nennen.
Ja.
Was illegale Action angeht, weiß nicht. Oder würdest du mir da zustimmen? Oder?
Definitiv. Ich finde auch immer, was Innovation angeht und so, ne? Und
ja.
Ist am Ende nichts anderes wie bei dir, ne?
Ja, natürlich. Er hat irgendwann das Spiel durchgespielt mit Bonuslevel und hat dann angefangen, die Türen zuzukleistern und.
Richtig.
Das hat zwar dann im Grunde nicht mehr viel mit Graffiti zu tun, beim Türstadt. Trotzdem wurde es von der Graffiti-Szene gefeiert, akzeptiert und ja, willst du deinen 900. Holker malen, deinen 900. Panel? Irgendwann musst du dich halt weiterentwickeln, damit du dich als Künstler auch, glaube ich, befriedigt fühlst. Hm. Und wenn es dann am Ende heißt, dass du irgendwie nur Wildfarbe auf den Zug klatscht in verschiedenen Farben, ja, und dabei irgendwie ein cooler Kontrast kommt, dann ist es für mich auch Graffiti und es ist auch Kunst.
Ja. Ja, das ist übrigens ein spannender Punkt, den du ansprichst. Du kennst das ja selber wahrscheinlich noch. Wenn dich Leute fragen, warum sprühst du?
Ja, ja.
Weißt
ja.
du?
Ich finde immer, man kann es ganz gut mit Odem vergleichen, der es damals in seinem Buch geschrieben hat.
Ja.
Er hat geschrieben, das ist so, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin Hund und in meiner Hut wohnen viele Hunde, die pissen überall gegen, aber ich will rüber pissen, damit die wissen, dass es mein Hut ist. Ja, so hat er es irgendwie erklärt damals.
Ja,
und so habe ich es auch immer gesehen. Ich habe überall gegen gepisst, damit die anderen Pisser wissen, dass ich dahin gepisst habe. So, so hat er es, glaube ich, damals in seinem Buch erklärt, was ich mir damals in der Bibliothek sogar ausgeliehen habe. Ja, morgen machen die hier Gartenarbeiten oder was jetzt?
On the run. Odem on the run, ne?
Odem on the run, ja, ja.
Jetzt sind Gartenarbeiten, jetzt haben wir noch ein Geräusch mehr, aber...
Ja. Ich glaube aber, die Leute fühlen das, weil sie so das Gefühl haben, gerade mit im Garten zu sitzen.
Ein Hoch auf den Sommer. Wie lange, wann ziehst du eigentlich hier ein, wo deine Garage und so? Wann ziehst du ein? Wann ist es soweit?
Ja, das dauert noch ein bisschen. Digga, es zieht sich alles hin wie ein Kaugummi, die Scheiße. Corona und so. Ach, mach ich mir auch keinen Stress jetzt mittlerweile.
Ist das ein Traum, den du dir erfüllst?
Puh. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt sagen, ja.
Ja.
Ja, Haus natürlich.
Denkt man da noch über sowas nach? Jetzt, wenn man da
Mensch steht. Ist ein Gewohnheitstier, das ist halt die Scheiße, Digga.
Ja, ja.
Du kaufst dir ein Haus und du denkst, oh, jetzt bin ich die nächsten 5 Monate, die nächsten 5 Jahre voll happy, weil ich habe mir ein Haus gekauft. Aber nach 2 Wochen hast du dich an das Gefühl gewöhnt. Hm. Das ist halt einfach, ein Mensch ist Gewohnheitstier, gewöhnt sich an alles. Und ich habe immer mal wieder Momente, wo ich dann hier am Haus bin oder wo ich, wenn ich bei Oma und Opa dann bin. Ich war gestern bei Oma und Opa Spargel essen. Und habe aus dem Fenster geguckt und sehe auf einmal den Maserati, den ich Oma für 3 Jahre geleast habe.
Ja.
Und sehe den da stehen und denke mir dann wieder, oh shit, Digga, du hast Oma einfach ein neues Auto hier hingestellt und sie kann ihn 3 Jahre umsonst fahren. Und das realisiert man selten leider, weil man sich dran gewöhnt.
Das sind die Momente, ne?
Ja, ich denke mal, du wirst, oder viele werden das nachvollziehen können, irgendwie, die selber auch sprühen. Ich glaube, der erste Trade ist noch ein geiles Gefühl, der zweite Trade ist auch noch ein geiles Gefühl. Aber je mehr Trades du sprühst, desto unspektakulärer wird das Gefühl.
Ja.
Und so ist es mit vielen Sachen im Leben. Du gewöhnst dich einfach dran und es ist auf einmal nichts mehr so Besonderes. Und das ist halt, egal in welcher Lebenslage hast du dieses Gefühl, ne?
Würdest du aufhören, wenn es dir keinen Spaß mehr macht?
Ja, doch. Wenn ich an einem Punkt wäre, wo es mir keinen Spaß mehr macht, ja, dann würde ich aufhören, ja.
Ja,
ja, natürlich. Es gibt viele andere Sachen, die ich noch machen könnte, die mir Spaß machen, aber man hat, wie in jedem Beruf, will ich jetzt mal sagen, Phasen, wo es einem nicht so viel Spaß macht.
Ja.
Aber den Shit, den ich da mache, den fühle ich immer noch.
Mhm.
Den fühle ich immer noch und ich glaube, das merken die Leute auch und deswegen läuft es auch noch sehr gut.
Ja. Du hast ja auch eine eigene Brand, ne? Get On My Level?
Genau, Get On My Level, ja.
Da habe ich letztens einen Train gesehen.
Habe ich auch gesehen, ja.
Das war ein Geschenk.
Ja, und keine...
Hat sich jemand...
Hat jemand sich gedacht, wäre cool, ein Get On My Level Logo auf den Zug zu sprühen.
Ja. Bist du, verfolgst du die Hamburger Graffiti-Szene heute noch? Du hast mal ein paar Namen genannt, wo wir jetzt mal hier gequatscht haben.
Ja, also ich glaube, die Hamburger Szene nimmt es mir nicht übel, wenn ich sage, man kann die Hamburger Szene eigentlich nicht mehr verfolgen, weil es einfach so unheimlich viel an Crews, an einzelnen Writern gibt. Ich verfolge die Szene schon noch so, aber wahrscheinlich eher nur die Oldschool-Hasen, die ich früher auch schon verfolgt habe. BK, Moses,
ja.
CC Top und wie sie alle heißen, ja, keine Ahnung, die 180er, No More und so. Die Leute, die auch irgendwie früher schon bei mir eine Rolle gespielt haben, die verfolge ich auch noch. Aber mittlerweile sprießen ja Crews und neue Writer aus dem Boden, die auch echt einen guten Job machen.
Ja.
Aber das sind ja nicht, also früher hattest du irgendwie, sagen wir mal, 10 Crews in Hamburg, die wirklich gefickt haben.
Hm.
Und jetzt hast du ja hunderte Crews geführt.
Du nimmst das auf Instagram mit, ne? Ich sehe das manchmal, Spontaner Black ist auch dein Account?
Spontaner Black ist auch mein Account,
da, ja. Da likest du ja immer was, sehe ich mal, dass du mal Pieces likes bei dem und dem
Writer genau,
und
so. Genau,
das nimmst du schon noch mit alles, oder?
Ja, doch, das fühle ich auch noch, Digga. Ja. Auf jeden Fall. Aber es sind halt eher dann so die Oldschool-Writer, die man dann halt da verfolgt. Weiß nicht.
Hm.
Aber es ist ja etwas Positives, also es ist ja nichts Negatives. Es ist cool, dass die Graffiti-Szene immer mehr wächst und egal ob in Hamburg oder in Bremen oder in Dortmund oder es gibt ja in jeder Großstadt oder auch in jeder Kleinstadt eine Graffiti-Szene und ich habe das Gefühl, dass eigentlich fast in jeder Graffiti-Szene oder in jeder Stadt die Szene immer größer wird.
Mhm.
Wird ja immer größer irgendwie, weil es auch irgendwo mehr Bestandteil von der heutigen Zeit auch ist, Hip-Hop-technisch. Das ist schon viel geworden und... du kannst nicht mehr jetzt mit dem Auto irgendwie durch die Stadt fahren und gucken, ah ja, da ist ein neues Tag, da ist ein neues Piece. Weil wenn du jetzt durch die Stadt fährst, hast du irgendwie auf 10 Meter 10 neue Tags. So, das ist schon krass, aber haben die Jungs auch meinen Respekt, die da jeden Abend in Hamburg oder auch in jeder Großstadt unterwegs sind und ihre Pieces droppen. Das feiere ich sehr.
Aber nicht, du feierst nicht, wenn jemand Bäume taggt, habe ich gesehen.
Nee, du bist ja ein bisschen, also kennst ja auch Graffiti-Sprüher und bist ja ein bisschen drin in der Szene. Das ist doch so. Also man hat doch die Natur zu respektieren. Wenn du einen Baum ansprühst, bist du ein Wichser.
Ja, ja.
Also ich komme aus einer Stadt, wo 40.000 Einwohner wohnen. Mhm. So, und mir ist klar, ich bin ja nicht dumm. In Hamburg ist ganz was anderes. Aber wenn ich jetzt abends losfahre, natürlich mache ich das nicht mehr, nur noch legal, ist klar.
Ja.
Aber wenn ich jetzt abends losfahre mit einer Dose und ich sprühe 10 private Hauswände an, wo vorher nichts drauf war, werden am nächsten Tag gefühlt 10-mal die Bullen gerufen, die eine Anzeige gegen unbekannt machen. Die Akten stapeln sich und irgendwann ist die Polizei gezwungen, was zu machen, weil die Akten sich stapeln. Wenn ich aber einfach nur ein paar Stromkästen, ein paar Parkbänke, ein paar Flächen, wo sowieso schon Graffiti dran ist, vollsprühe, dann hat die Polizei am nächsten Tag nicht so viele Kopfschmerzen dran. Daran habe ich mich eigentlich immer gehalten. Ich habe nie groß, krass irgendwie privates Eigentum gefickt. Mit Sicherheit, ich hatte auch Phasen, wo wir viel mehr gemalt haben und auch außerhalb von Buxtehude, wo man da ein bisschen weniger Rücksicht drauf genommen hat. Aber in meiner Hut in Buxtehude habe ich da eigentlich immer das respektiert. Das kannst du natürlich mit Hamburg nicht vergleichen. In Hamburg ist Privateigentum, Häuser an der Hauptstraße und so, die sind ja alle voll gebombt.
Ja.
Aber
auch gerade Siedlungen oder...
Genau.
Da fehlt dann auch irgendwo der Sinn.
Ja, ich wollte immer meine Ruhe haben in Buxtehude und habe auch das relativ strikt eingehalten mit anderen Writern. Also ja. Wenn andere Writer die Regeln gedisrespected haben, habe ich mich mit denen connected und mit denen geredet. Und wenn sie nicht dran gehalten haben, haben die einen auf die Schnauze bekommen. Das war so. Ich weiß auch, einen habe ich mal bei uns in Buxtehude hinter Wohlwort so in die Schnauze gehauen. Aber das war halt auch, der hat wirklich Unruhe reingebracht. Der hat nämlich, und das wird kein Graffiti-Writer da draußen nachvollziehen und feiern, der ein bisschen Graffiti-Herz hat, der hat halt mit einer Chromdose irgendwie auf völlig stumpf Text und Frontscheiben von Autos angesprüht. So, und ich war wegen einer anderen Sache, wegen Graffiti bei der Polizei.
Mit Tanks oder einfach nur lackiert?
Lackiert und Text, glaube ich.
Aha, also destroyen.
Einfach stumpf destroyen, aber privates Eigentum Autos, Digga. Was nicht mal versichert ist von der Versicherung.
Also war eher so...
Ja, es war auch ein Toy, davon mal abgesehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich war bei der Polizei wegen einer anderen Graffiti-Sache und der Polizist hat mich dann angesprochen und meinte, weißt du, wer das ist? Und da habe ich das dann das erste Mal gesehen. Und dann habe ich angefangen, alle seine Pieces oder alle seine Tags zu crossen. Einfach nur, ich habe richtig in Schreibschrift einfach nur rübergeschrieben, du Schwuchtel oder Pussy oder Toy. Und dann hat sich so ein bisschen aufgebauscht, dann hat er rum erzählt, er will mir in die Fresse hauen. Ich habe erzählt, ich will ihm in die Fresse hauen. Und als ich ihn dann getroffen habe, hat er in die Fresse bekommen.
Was hältst du da davon, dass zum Beispiel, Zombie hast du ja auch vorhin erwähnt, ne?
Zombie habe ich erwähnt, ja.
Die ganze Fraktion da, 303-Crew, ZK-Crew, die haben ja auch schon hier, also so Meckelfeld Richtung Lüneburg und so, ne? Die haben schon... Die haben Bahnhöfe abgebrannt, die haben Telefonisten abgebrannt. Hast du das mitbekommen?
Ich hab das nicht so krass mitbekommen, aber als die Jungs hier waren und gesprüht haben, haben wir uns natürlich auch ein bisschen oldschool unterhalten, über Zombie und ZK und die Zeit. Hm. Und da hat Oms mir ein bisschen was davon erzählt, ja.
Wie war es eigentlich so? Also ich meine, Kino ist ja, Oms ist ja nicht aus Hamburg, aber Kino ist ja direkt aus Hamburg. Du hast den ja jetzt nach so vielen Jahren das erste Mal gesehen. Stellt man sich ja dann trotzdem irgendwas runter vor, ne? So.
Ja. Ich muss dir sagen, die Jungs waren super sympathisch. Ich habe mich sehr gut verstanden und auch gerade Kino war halt einfach ein Haudegen so. Man hat gemerkt, da kommt ja aus der Hood. Der hat so ein bisschen denselben Schnack gehabt, selben Humor. Super sympathisches Kerlchen und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es für mich eine Ehre war, dass die Jungs bei mir die Graffiti oder die Garage mit Graffitis verschönert haben. Das habe ich sehr gefühlt, sehr gefeiert. Ich glaube, kann jeder nachvollziehen, wenn man so die Kindheitssprüher, die einen heftig geprägt haben, die dann auf einmal in der Garage hat und die bringen dann noch jemanden mit, nämlich Moses, der auch einfach eine Legende ist und die alle dann auf einem Haufen in der Garage und die springen dann, das war halt einfach Flash, ne?
Also mit Kino und dir haben sich zwei gefunden. Ne? Bei ihm ist ja, um das kurz zu erklären, er ist auch so ein Nerd. Ne? Da kommt ja ein Name von 1998, kommt er wie aus der Pistole geschossen, wenn es um irgendeine Hausfassade an der Ecke irgendwo geht.
Ja.
Und du ja auch, ne?
Ja.
Du weißt ja auch, du kannst das ja komplett alles abrufen, ne?
Ich kann das noch gut, ich habe ja auch ihm alte Bilder gezeigt von früher und dann hat sich rausgestellt, ja, das Bild, da war ich früher in der Crew. Da haben sich irgendwie so, ja, das war cool, das war echt nice, auch mit ihm so ein bisschen über die alten Graffitis zu reden, so. Und ich glaube, Kino hat das auch gefühlt und gemerkt, dass ich nicht nur einfach sage, jo, kommt mal vorbei, ihr macht coole Graffitis, malt mir mal was hier ran, aber ich kenne euch eigentlich gar nicht, ich will nur, dass ihr das macht, dann könnt ihr euch verpissen. Ja. Sondern er hat gemerkt, dass ich das Graffiti-Ding auch lebe so und dass ich mich da auch ein bisschen auskenne.
Cool, dann nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ich habe gesehen, du hast unglaublich viele Accounts, wo man dich sehen kann. Ne?
Ja, ja.
Wie, also mal A, mal die Frage, warum und B, welche sind es?
Eigentlich sind es gar nicht so viele, Digga. Ich habe angefangen mit meinem Account Montana Black 88, ja. Den habe ich dann irgendwann umbenannt in Montana Black, weil alle irgendwie die ganzen Idioten gedacht haben, die 88, bist du Nazi? Ja. So, da habe ich denen erklärt, yo, das ist das Geburtsjahr, wo meine Eltern geheiratet haben.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das Geburtsjahr, ja moin, direkt im Versprecher. Das war's an der Stelle komplett. Und dann habe ich, wie gesagt, diesen Montana Black Account gehabt und da habe ich früher Gameplays hochgeladen. Und irgendwann war so ein bisschen der Umbruch auf YouTube, dass du... Dass ein bisschen mehr von Gameplay weggegangen ist, weil die Spiele zu der Zeit reingeschissen haben. Und man hat ein bisschen mehr Real-Life-Content gemacht aus seinem Leben. Und dann habe ich mich einmal dazu entschlossen, ja, ich mache noch einen zweiten Kanal, da lade ich meine Gameplays hoch und den habe ich dann Spontana Black genannt. Und das sind eigentlich meine beiden Accounts, die ich nur habe auf YouTube und auf Instagram.
Ach so, und richtiger Kevin und die Crew sind nicht deine Accounts?
Das sind nicht meine Accounts, das machen zwei Jungs, die dann noch ein Team dahinter haben, die aus meinem Livestream halt Highlights hochladen und die haben als einzige die Rechte dafür und am Ende machen wir 50-50 von den Einnahmen.
Ah, okay.
Die haben sich dadurch ein schönes Leben aufgebaut. Ich habe dadurch auch sehr viel zu verdanken, sehr viel Reichweite, neue Reichweite dazu bekommen, aber das sind nicht meine Kanäle.
Ah. Ja. Oh, richtiger Kevin ist schon der, wo du am meisten, ist das oder die Crew, welche ist das?
Beide.
Täglich oder? Nee.
Kommt immer ganz drauf an, wie viel am Start ist. Aber ich sag mal, 2-3 Videos pro Woche kommen eigentlich auf beiden Kanälen.
Gibt aber keine Veröffentlichungspläne.
Nein. Also ich glaube, und das machen die jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ich glaube, ich habe ein oder, nein, sagen wir mal, 2-3 Mal, lass es 5 Mal sein, ich weiß nicht mehr genau, gesagt, Jungs, das Thema bitte nicht hochladen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, das war jetzt ein Thema, das war jetzt im Livestream, okay, aber lad das nicht auf YouTube hoch. Das sind eigenständige Jungs, die seit langer Zeit dabei sind. Wir holen aber, also als wir, ganz kurz, ne, als wir uns hier hingesetzt haben, war es so ruhig. Dann,
idyllisch.
Dann auf einmal gefühlt, irgendwo ist gerade irgendwie ein riesen Gefährdungskomplex abgebrannt. Dann entscheidet sich jetzt hier jemand noch den Rasen zu mähen und da hinten flext jetzt noch einer.
Ja. Ich hätte das vielleicht auch so machen sollen wie Nico, wa? Ich hätte mit dir in den Wald gehen sollen, das wäre vielleicht das Beste gewesen.
Ich finde aber die Atmosphäre hier gerade extrem chillig, Digga.
Ja, ich weiß nicht, wir haben ja einen Soundmann, einen Tonmann dabei, der wird sich schon melden, wenn...
Dem explodieren seine Ohren, ich sehe die ganze Zeit, er guckt, oh nee, schon wieder ein Geräusch, schon wieder ein Geräusch.
Ja, aber was ich auch noch aber es ist nicht so, dass du dir quasi sagst, ich muss am Montag, am Mittwoch oder am Freitag, sondern das kommt, wie es kommt, oder?
YouTube-Video-technisch ja, Livestream-technisch nein. Okay. Livestream-technisch habe ich eigentlich einen regulären Streamplan, dienstags, freitags und sonntags, immer so ab 19 Uhr circa. Ja. Das sind meine festen Tage, schon seit ich streame, seit 6-7 Jahren eigentlich, würde ich sagen. Hm. Und das mache ich. Und die YouTube-Videos lade ich meistens am Wochenende 2 Stück hoch. Es kann auch mal eine Phase sein, wo ich viel hochlade, mal weniger. Hm. Ich mache mir da keinen Stress mehr, weil ich in der glücklichen Situation bin, gutes Geld zu verdienen. Hm. Auch wenn ich nicht viele Videos hochlade, ein gewisses Polster auf dem Konto habe und mich nicht mehr dazu verpflichtet, für jeden Tag auf Krampf ein Video hochzuladen, nur damit ich ein bisschen mehr Einnahmen habe.
Ja.
Und ich glaube, das enjoyen die Leute, weil ich reizüberflute die nicht mit Scheiße von mir.
Hm.
Und bis jetzt hat alles gut funktioniert, so wie ich es jetzt mache. Und ich wüsste nicht, warum ich das jetzt ändern sollte gerade.
Ich frage einfach mal, weil ich glaube, du gehst damit doch recht offen um, ne? Mit was du verdienst, oder?
Ja, was heißt recht offen?
Gibt es da nicht irgendwie eine Episode, wo du mal sagst, ich verdiene...
Ich habe auch mal meine Einnahmen auf YouTube für einen Monat gezeigt und sowas. Okay. Ne? Ja.
Aber du gehst natürlich nicht damit hausieren.
Ich brauche dir jetzt nicht sagen, was ich monatlich verdiene, weil es irgendwo... Ja, was hat man davon? Ich weiß, viele Leute wollen es wissen. So,
ja klar, das ist eine Frage, die... Also,
ich verdiene keine 10.000, auch keine 20.000 im Monat, das ist schon mehr. Hm. Klar. Aber da habe ich mich auch hingearbeitet, in Anführungszeichen, nicht hart körperlich, sondern ich ziehe aber seit 7 Jahren das durch und habe jeden Tag 24/7 YouTube und Twitch im Kopf. Kann man natürlich nicht mit einem Job irgendwie auf dem Bau oder im Krankenhaus oder Altenpflegerin vergleichen. Ist es unfair, wie viel ich verdiene? Ja, definitiv. Aber jeder wird es genauso machen in meiner Situation und wird nicht Nein zu dem Geld sagen.
Ne? Dann mal noch kurz als Letztes. Wir haben eine Tradition im Podcast, wo derjenige, mit dem wir sprechen, jemanden vorschlagen kann, mit dem man eventuell als Nächstes sprechen könnte, sollte. Vielleicht fällt da jemand ein.
Wen würde ich gerne noch mal richtig gerne in einem Podcast hören? Also, ich würde gerne im Podcast hier mal hören, Moses natürlich.
Hm. Mit 100 Stimmverzerrern?
Ja.
Okay.
Mit so Siri-Übersetzung.
Ja. Hm. Ja.
Also Moses, Frost und wen ich auch persönlich graffiti-technisch sehr feiere, ich denke, den kennst du auch, Reebok. Der hat auch viel geballert. Also den mag ich auch sehr gerne.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, okay.
Aber den kennst du.
Ja.
Der hat einen Style, den hat, weiß nicht, der hat so einen richtig heftigen Style. Und ein Graffiti-Künstler gefällt mir noch ein, CC Top.
Auch sehr spannend.
Oh ja. Ja. Von dem kennt man ja, also der, gut, aber der hat mal nie irgendwas in der Öffentlichkeit oder mal ein Interview gehört oder so. Und CC Top ist ja auch Legende.
Ja. Legende. Auf jeden Fall Hamburg mies zerlegt.
Ja, und jetzt aktuell ja auch wieder, ne? Ja. Mit Dre zusammen. CC Top und Dre. Überall Throw-Ups, wo du hinguckst. Und nicht nur eins, sondern 20 Stück hintereinander. Also die machen momentan. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade aktuell ist, aber so vor einem halben Jahr haben die Throw-Ups in Hamburg gemalt bis zum Umfallen.
Cool, dann war auf jeden Fall spannend mal zu hören. Ich glaube, jetzt sind auch unsere Community auch ein bisschen mehr aufgeklärt, wer du eigentlich bist und wie es zu diesen Fotos von der Garage gekommen ist.
Bin mal gespannt, wie die Leute das aufnehmen auch, ne? Weil ich bin jetzt ja nicht der typische Graffiti-Künstler oder whatever. Klar, ich mal auch, aber ja, was nicht spannend, der Rede wert.
Die Story, die du hingelegt hast in den letzten 25 Jahren, die ist ja schon sehr spannend, ne? Und ich glaube, das war auch mal schön, mal interessant, das mal zu hören.
Ja, du, ich werde mir das auch gerne.
Öfter, ne?
Ja, doch, aber ich sag dir auch ehrlich, ich höre mir auch gerne selber beim Reden zu. Ich werde mir das ja auch gerne anhören nochmal, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich mag das.
Gibt's ja auch nichts, was man wahrscheinlich dann nochmal anders macht, oder? Also, wenn man da heute da steht, wo man steht, sagt man dann, ah, das hätte ich dann irgendwann mal irgendwie, wäre ich lieber mal da abgebogen, anstatt da?
Ich sag dir ehrlich, es gibt viele Sachen, die ich im Leben gemacht habe, worauf ich nicht stolz bin. Hm. Aber es gibt nur eine Sache, die ich wirklich bereue und rückgängig machen wollen würde, und das ist, dass ich meinen Großeltern das Geld geklaut habe. Ja. Wenn du deine eigene Oma, und das ist auch eine Sache, die ich in meinem Buch erzählt habe und auch schon in Videos, wenn du deine eigene Oma auf der Couch sitzen siehst, weinend, in Tränen aufgelöst, und du stehst davor und willst sie in den Arm nehmen und trösten, und du realisierst, dass sie aber gerade wegen dir weint und du sie nicht trösten kannst, das war einer der Gefühle, die werde ich nie vergessen. Und das ist auch das, also das wäre das Einzige, was ich rückgängig machen wollen würde in meinem Leben. Alles andere kann ich so akzeptieren, wie es ist.
Verstehen die eigentlich, wie du heute dein Geld verdienst?
Klar, Digga. Die sind stolz wie Oscar.
Also ich meine, verstehen im Sinne von, was macht der?
Ja,
was macht der Junge
eigentlich?
Sag
dir ehrlich, ich komme manchmal zu Oma und Opa rein, gehe nach oben, Oma, wo bist du? Sie sagt nichts. Und dann gucke ich und höre, und dann guckst du dich gerade ein Video von mir an.
Ach krass.
Ja, ja.
Okay.
Die ist da voll am Start. Klar, wenn ich manchmal zu Oma und Opa oder zu Oma sage, du Omi, hier diese Produktplatzierung für Firma XY, die zahlen mir 15.000, 20.000, damit ich da irgendwie einmal ein Video erwähne, dann fängt die immer an zu lachen und weiß gar nicht, wohin mit ihren Gefühlen, weil die das nicht versteht. So, aber die haben das ja mitbekommen von den ersten 100 Euro, die ich verdient habe, bis jetzt. Und die verstehen das und freuen sich, und Oma sagt immer, ich bin so froh, dass ich das noch alles erlebe.
Ja. Cool, dann vielen Dank.
Ja, kein Problem, gerne.
Viel Erfolg weiterhin.
Dir auch.
Vielen Dank und schönen Nachmittag. Bis dann.
Ciao.